Ich begrüße ganz herzlich Katrin Frenz und ihre Assistentin Pola. Pola Hahn vom Filmfest Frauenwelten, das am nächsten Mittwoch anfängt.
Guten Morgen.
Hallo Katrin, schön euch zu sehen. Also das ist jetzt das 18. Filmfest schon.
Ja, tatsächlich.
Genau. Und früher war die Irene Jung war die Leiterin, jetzt hast du seit einiger Zeit die Hauptorganisation.
Seit letztem Jahr, genau. Mhm.
Aber vieles ist gleich geblieben, zum Beispiel auch, dass ihr immer einige Themen habt, die so im Mittelpunkt des Filmfestes stehen. Was ist es denn diesmal?
Dieses Jahr haben wir drei Schwerpunktthemen. Das erste ist ein Fokus auf den Kampf gegen FGM, weibliche Genitalverstümmelung. Dazu erzählen wir sicher später noch ganz viel. Und dann haben wir einen Fokus, den haben wir genannt, von Paragraph 219a bis zum Hashtag AbortoLegalJa, der Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Mhm. Und der dritte Schwerpunkt lehnt sich an eine Kampagne von Terre des Femmes, die dieses Jahr zum 25. November, das ist der Tag Nein zu Gewalt an Frauen, stattfinden wird. Das ist eine Mädchenkampagne, die sich dem Schutz von Mädchen widmet. Und wir zeigen deshalb auch in diesem Jahr Filme, die sich ja mit Mädchenwelten, mit Mädchenrechten und so weiter beschäftigen.
Also einmal mehr ein spannendes Programm. Und ich würde vorschlagen, dass wir ein wenig Musik hören und uns dann dem ersten dieser Themen zuwenden. Ja, ihr seid immer noch beim Lokalmagazin und zu Gast ist das Filmfest Frauenwelten. Und wir haben eine Künstlerin gehört, die auch Protagonistin in einem der Filme ist. Wie hieß die jetzt nochmal?
M.I.A.
M.I.A.
Und der Film heißt Matangi Maya M.I.A. und handelt, also es ist ein Dokumentarfilm über sie und ihre Herkunft und ihre Entwicklung bis zum weltweit bekannten Popstar.
Okay. Ist es einem dieser Themenschwerpunkte zugeordnet oder ist es einfach einer der Filme, die...
Das gehört nicht zu einem Themenschwerpunkt, wie viele Filme natürlich im Programm, die einfach... Ja.
Das Leben.
Zum Thema Menschenrechte von Frauen und Frauenwelten gehört.
Aber ihr habt schon gesagt, ihr habt drei Schwerpunkte auch und eines ist FGM. Pola, du hast da einiges dazu.
Genau, der Fokus Kampf gegen FGM. Wir haben da viele Filme zu da. Ein ganz besonderer Film ist Cut Exposing FGM Worldwide von John Chua, der auch kommt und hier sein wird fürs Gespräch, der eben zeigt, dass FGM nicht, wie es doch in vielen Köpfen noch so vorhanden ist, hauptsächlich in Afrika oder in islamischen Ländern vorhanden ist, sondern eben weltweit, also auch in den USA, auch in Europa, in Südostasien. Und er hat halt angefangen, für diesen Film zu recherchieren und dachte, naja, er macht dann ein bisschen so eine kleine Doku drüber. Nach einem Jahr Recherche ist er da auch durch. Am Ende hat das über 10 Jahre gedauert und von einer Information und über ein Land, von einer christlichen Sekte in Russland über dann zum Beispiel im irakischen die Kurden, die super viel dagegen machen und es auch geschafft haben, dass FGM dort fast eigentlich abgeschafft wurde, reist er von einem Land zum nächsten und findet ganz viel raus und stellt einfach fest, auf jedem Kontinent dieser Erde gibt es das, außer auf der Antarktis. Und was er auch immer betont, er ist nämlich auch Wissenschaftler und dadurch merkt man, dass ganz viele Informationen kommen, viele Interviews, das ist ein sehr spannender Film. Und ich glaube, mit ihm wird es besonders toll sein, dass er da ist. Wir haben auch noch weitere Filme, in denen das Thema ist. Eins ist zum Beispiel, einer ist Female Pleasure, der jetzt auch regulär ins Kino kommt, wo bei uns die Regisseurin auch zu Gast ist, in dem 5 Frauen porträtiert werden und eine von denen ist vor allem Leila Hussein, die sich ganz explizit dem Kampf gegen FGM verschrieben hat und aber auch beispielsweise Workshops in England macht mit jungen Männern, die eben gar nicht wissen, was FGM eigentlich bedeutet, und zeigt denen Filme und Fotos und also man merkt wirklich an deren Reaktion auch, wie schockiert die davon sind, was es eigentlich heißt, weil sie sich darüber nie Gedanken gemacht haben. Ist halt normal für die. Und die dann auch zum Umdenken bewegt. Das ist zum Beispiel auch ein Film, der das thematisiert. Andererseits dann in Little Stones geht es auch um Aktivistin Sister Farah, die mit ihrer Musik vor allem auch versucht, an junge Leute zu anzuknüpfen und im Senegal vor allem auch rumreist und in verschiedenen anderen Ländern und Workshops an Schulen mit Jugendlichen macht und über FGM aufklärt. Und ja, es gibt noch mehr Filme. Ich weiß nicht, ob sich alle dann immer alle Filme merken können, alle Filmtitel. Ein anderer ist auch noch The Cut, Exploring FGM. Da reist eine Journalistin, die auch selbst von FGM betroffen ist, auch rum in einigen Ländern und kommt mit Menschen ins Gespräch, die davon betroffen sind, und versucht eben auch, sich zum Beispiel in ihrer eigenen Familie damit auseinanderzusetzen. Der dann am Donnerstag läuft beispielsweise. Und so haben wir eigentlich fast jeden Tag einen Film, der sich zu diesem Thema damit beschäftigt.
Was mir da auffällt und mich fasziniert, ist eben auch diese Aussage, dass er das überall gefunden hat und dass er sehr tief in diese Materie eingedrungen ist, weil Aktivistinnen wird ja manchmal entgegengehalten, dass sie eine Kultur diffamieren wollten, was sie ja nicht wollen. Es geht ja um Menschenrechte und es geht auch darum, um eine Gesellschaft, in der Menschen, besser miteinander umgehen können. Und das heißt, dass wenn man da ansetzt, kann man auch sehr viel verändern, dass eben nicht nur für Frauen was verändert, sondern eben auch für Männer und für die Wahrnehmung von Respekt vor Menschen.
Es geht ja auch ganz viel um die Aufklärung, wie Pola schon beschrieben hat, die so wichtig ist. Erstmal, was bedeutet das, weibliche Genitalverstümmelung? Was hat das für Folgen und für Konsequenzen für die Frauen? Und wie, genau, lebens- und gesundheitsgefährdend ist das überhaupt? Da fehlt ganz viel Wissen. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, der in vielen der Filme auch kommt.
Er zeigt auch auf, zum Beispiel, dass es ja auch viele Vorstellungen gibt, dass es beispielsweise in einem Land gibt es die Vorstellung, dass FGM helfen würde, dass man kein AIDS bekommt, was natürlich nicht stimmt. Aber es gibt verschiedene Vorstellungen und in verschiedenen Ländern verschiedene Vorstellungen, die sich damit beschäftigen, und er schafft das schon, er widerlegt diese auch und zeigt aber auch, wie unterschiedlich das ist. Also es ist wirklich von, es gibt auch im Amazonas in Peru beispielsweise, gibt es einen indigenen Stamm, die denken, wenn sie das nicht machen, dann würde den Mädchen ein Penis wachsen. Das heißt, um sie als Mädchen sozusagen, damit sie Mädchen bleiben können, müssen sie diese Genitalverstümmelung erleiden, weil es diese Vorstellung gibt. Und all diese verschiedenen Vorstellungen zeigt er und widerlegt sie halt auch und stellt aber auch eben fest, in den USA in den 60ern ist das auch passiert, und es ist eben nicht dieses Bild von ganz weit entfernt, sondern auch in Deutschland wird es Mädchen geben, die nach Singapur vielleicht geflogen werden und dort das untergehen und erleiden müssen und kommen dann eben zurück und niemand wusste davon sozusagen.
Ich glaube, es ist nicht nur so, man denkt ja immer, das sind Migranten, die von außen sowas herbringen in unsere gute westliche Kultur. Aber ich glaube, es gab solche Dinge auch bei westlichen, Anführungsstrichen, Frauen, wo man dann sagte, die sind hysterisch oder die haben, da stimmt was nicht mit deren Sexualität, die drehen durch, das muss man regulieren, indem er sie dieser Operation unterzieht. Also
genau, das zeigt er auch, eine betroffene Frau aus den USA, der das in den 60ern passiert ist, und er hat ein Video von ihr gefunden, das es bei YouTube gibt, wo sie eine Rede gehalten hat und das eben öffentlich gemacht hat. Sie wusste gar nicht, dass es dieses Video von ihr auf YouTube gibt, und er kontaktiert sie dann und schafft es, dass sie in seinem Film auftaucht. Und es gibt schon sehr viele Frauen in den USA, denen das passiert ist, die aber, also es gibt keine Gesprächskultur dazu. Es gab es halt sozusagen nicht. Es wird nicht öffentlich gemacht, dass es eben in den USA in den 60ern durchaus ein verbreitetes Phänomen war.
Ja, also ein sehr, sehr wichtiger Fokus und auf eine sehr gute Art auch behandelt, eine sehr breite Art.
Ja,
und dann haben wir eben auch noch eine Ausstellung zu dem Thema von einer europäischen Organisation, die End-FGM heißt, weil tatsächlich es ist schon auch, was du vorher angesprochen hast, dass über Migration auch Phänomene wie FGM nach Europa kommen oder, sagen wir mal, sich mehr verbreiten, ist natürlich auch schon eine Realität. Und End-FGM arbeitet eben europaweit, da haben sich verschiedene Organisationen zusammengeschlossen, zu denen auch TERDAFAM gehört. Die arbeiten genau in Europa und wir zeigen eine Ausstellung, die heißt Building Bridges to End FGM, die sich eben genau auf, in einer Fotoausstellung mit dem Thema beschäftigt, auf eine ja, sehr positive, hoffnungsgebende Art.
Ja, die Idee ist genau das, zum Beispiel in den Fotos zu zeigen, was die Frauen teilweise machen auch und wie es empowernd auch sein kann, sich dagegen zu stellen und nicht nur, also ja, die positive Seite zu zeigen, was auch schon erreicht wurde. Mhm. Und die Ausstellung wird im Kinomuseum im Foyer gezeigt werden. Der Eintritt ist frei ab Donnerstag, den 22.11. Und zur Ausstellungseröffnung wird es auch eine kleine Gesprächsrunde geben. Da wird Christa Stolle, die Geschäftsführerin von TERDAFAM, da sein und eben schon erwähnte Sister Fatu wird da sein und moderiert wird das Ganze von Annette Hübsch vom SWR. Genau.
Super.
Genau, also da wollen wir eben zu dieser Ausstellungseröffnung nochmal auch diskutieren über Gründe von FGM, aber auch Wege der Bekämpfung. Und Fatu wird da sein als Botschafterin von End-FGM, von dem Netzwerk. Sie kommt allerdings auch ganz gerade aus dem Senegal. Sie ist gerade dort und hat da ganz aktuelle Nachrichten von ihren Projekten, die sie dort verfolgt und hat mir schon am Telefon irgendwie ganz enthusiastisch erzählt. Da gibt es große Neuigkeiten und sie war ganz begeistert, also, das hier auch in Tübingen teilen zu können.
Also ein Grund hinzugehen und sich das anzuhören, was da gemacht wird. Frauen, die aktiv sind, die wirklich was bewegen. Wann ist es nochmal? Am Donnerstag, den 22.11.?
Genau, und die Ausstellungseröffnung ist ab 17.30 Uhr, die Diskussion dann ab 18 Uhr.
Okay, im Studio, im Museum, Foyer. Im Foyer des Museums, des Kinomuseums in Tübingen.
Und anschließend gibt es gleich einen Dokumentarfilm zum Thema um 19 Uhr.
Dann würde ich sagen, dann hören wir uns vielleicht einen Song von Sister Fa an. Ich glaube, wir haben einen Auflegen. Ja, das war Sister Fa. Und das war einmal der Themenschwerpunkt zu FGM. Aber ihr habt auch noch andere Themen, die euch sehr wichtig sind.
Ja, der zweite große Themenschwerpunkt ist ja zum Thema Schwangerschaftsabbruch, um es mal allgemein zu sagen, weil das ist ja einfach gerade total das aktuelle Thema. Also sowohl in Deutschland mit dem Paragraphen 219a, wo ja die Ärztin Christina Hähnel verklagt wurde, weil sie auf ihrer Homepage informiert hat, dass Frauen bei ihr Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen können. Genau, da gab es ja eine Riesenwelle, aber auch ganz viel war plötzlich das Thema hier in Deutschland wieder im Bewusstsein und Frauen sind aktiv geworden und es gab Proteste und Demonstrationen. Das ist ja einfach super spannend, was da eigentlich gerade passiert, fand ich. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in verschiedenen Ländern, in den letzten ein, zwei Jahren überall auch sehr viel, ja, demonstriert worden, um eben ja das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch zu erstreiten. Also in Polen gab es das ja, in Irland ist es ja jetzt Gott sei Dank endlich legalisiert worden. Da gab es ja Jahrzehnte von ja ganz schlimmen Schicksalen von Frauen, weiß ich nicht wie viel Tausende, da jedes Jahr immer nach England oder in andere europäische Länder reisen mussten, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch brauchten, weil das eben in Irland nicht möglich war. Und auch Argentinien war jetzt ja ganz aktuell im Sommer. Da gab es ja diese große Bewegung, die wir eben da auch aufgenommen haben. Die hatten diesen Hashtag AbortoLegalJa, unter dem sie ja aktiv waren im sozialen Medien. Aber die waren auch, da waren Zehntausende von Menschen auf der Straße in Argentinien, um eben für eine Legalisierung zu demonstrieren. Die hatten immer diese grünen Bandanas oder Halsbänder um, das war auch so ein Zeichen. Das wurde ja letztendlich, ging das leider nicht durch, wo man nach den aktuellsten Äußerungen vom Papst zu dem Thema auch sich natürlich fragen kann, wo da der Einfluss so liegt. Genau, aber all das fanden wir super spannend und wollten das dieses Jahr auch im Programm haben. Wir haben auf der einen Seite Filme zum Thema, tatsächlich auch einen aus Argentinien, ein Spielfilm, der heißt Invisible. Da geht es um eine Jugendliche, die eben ungewollt schwanger wird und dann eben die Situation hat, sie ist sehr, wie soll man sagen, einsam. Also ihre Mutter ist schwer krank, der Vater existiert wohl nicht, sie hat offensichtlich wenig Freunde, wenig soziales Netzwerk. Und dann ist sie in dieser Situation, sie ist schwanger, sie will eigentlich das Kind nicht haben oder traut sich das gar nicht zu. Und sie hat eigentlich keine Möglichkeiten. Von ärztlicher Seite wird ihr sofort gesagt, das musst du halt kriegen. Dann versucht sie die illegalen Möglichkeiten, aber auch das mit ganz wenig Unterstützung. Also der Film zeigt eigentlich ganz schön, wie die Situation, wie schwierig die Situation ist, wenn es eben keinen legalen Weg gibt, überhaupt auch Informationen zu kriegen. Genau, das ist der eine Film zum Thema. Und dann haben wir einen Dokumentarfilm aus den USA, der heißt Birthright, A War Story. Und der zeigt eigentlich ganz schön auf, dass in USA wurde der Schwangerschaftsabbruch legalisiert, weitestgehend. Ich glaube, in den 70ern war das. Und wie seit diesem Zeitpunkt radikale religiöse Gruppierungen daran arbeiten, sehr strategisch, muss man sagen, das wieder rückgängig zu machen. Und wie durch diesen Einfluss, den die genommen haben und immer noch nehmen, der sehr erfolgreich ist eben, es inzwischen für Frauen in den USA in manchen Bundesstaaten eigentlich sicherer wäre, in ein Entwicklungsland zu gehen, wenn sie schwanger sind, um auch nur wegen der Geburtsgeschichte. Also der Gesundheitsbereich, den Frauengesundheitsbereich, der ist so stark reguliert und eingeschränkt worden durch diese, diese Aktivitäten, dass das ganze Thema Gesundheit, Frauengesundheit in den USA wirklich katastrophal geworden ist und eben die USA von allen westlichen Industrienationen inzwischen die höchste Müttersterblichkeitsrate hat, was ja, wo man sich denkt, das ist ja unfassbar.
Und das durch die Aktivisten gegen Abtreibung.
Ja.
Also auch die legalen Geburten, genau, dass das auch.
Also das wird da eigentlich ganz schön aufgezeigt. Ein Beispiel ist, dass inzwischen eben in manchen Bundesstaaten ist einfach das Leben von einem auch noch ungeborenen Kind wird höher bewertet als das von der Mutter. Das führt dazu, wenn eine Mutter, also eine Protagonistin im Film, die hatte Wochen vor der Geburt irgendeine Kopfschmerztablette genommen oder irgendwas. Und das wurde irgendwie, kam das raus, ich erinnere mich leider nicht mehr so genau, auf jeden Fall wurde sie von der Polizei nach der Geburt verhört, weil sie dadurch das Leben von einem Kind hätte gefährden können, weil sie eben Medikamente eingenommen hat. Also
wir sind wieder bloß Gebärmaschinen, die Kinder auf die Welt bringen sollen, aber unser eigenes Leben. Ich bin da ein wenig parteiisch. Also ich lese manchmal in der Zeitung auch zum Beispiel so, dass diese Geschichte mit behinderten Kindern, dass da auch Abtreibungen vorkommen und dann haben die kein Lebensrecht. Und dann sitze ich davor und denke, wer kümmert sich dann nachher um dieses Kind? Und das heißt, da wird eigentlich über das Leben von jemandem entschieden, und zwar über das Leben von der Mutter. Mhm. Die hat kein eigenes Entscheidungsrecht mehr. Also sie muss praktisch ein Kind aufziehen, auch wenn sie einen ganz anderen Lebensplan hat, auch wenn sie das Kind gar nicht will. Was ist denn das für ein Leben für Mutter und Kind?
Ja, also ich denke, es gibt vielfältige Gründe für oder gegen.
Ja.
Kinder oder wie auch immer. Auf jeden Fall, letztendlich ist es einfach was viel komplexer ist und was eben nicht von radikal religiösen Gruppierungen entschieden werden sollte.
Ja.
Das Spannende ist da, glaube ich, auch, dass die Abtreibung theoretisch dann auch noch legalisiert wurde, aber so viele, also das Gesetz ist nicht abgeschafft worden, ja, aber es gibt so viele zusätzliche Gesetze, mhm, dass dann beispielsweise darf man das aber nur in Krankenhäusern machen, nicht mehr in Arztpraxen, da muss es aber ein Krankenhaus geben, das das erlaubt, und da die Krankenhäuser dann teilweise von christlichen Institutionen übernommen werden, weil der Staat nicht mehr Gelder zuschießt, können die halt einfach sagen, nee, bei uns nicht. Das heißt, dann gibt es wieder im ganzen Bundesstaat vielleicht kein Krankenhaus in der Nähe, das das durchführen würde. Woanders ist es aber dann illegal, das zu tun, wofür dann Frauen auch teilweise ins Gefängnis kommen. Wie Beispiel diese eine Mutter dann auch, glaube ich, ein paar Wochen im Gefängnis ist, kurz nach der Geburt, weil sie irgendwann mal eine Kopfschmerztablette genommen hat.
Na.
So, und das zeigt ja ziemlich krass, auf eine sehr krasse Art und Weise, an welchen Punkten so ganz klein auch daran geschraubt wird und dass es teilweise eben auch gar nicht mehr wirklich durchschaubar ist, wo, was, wie genau gerade der Stand ist, weil das so versteckte Veränderungen auch sind oder Zusatzgesetze sind.
Man hat zwar eine gewisse Gesetzeslage, aber wie die umgesetzt wird, das ist dann
das auch, ja.
Raffinement.
Ja, und wir haben, bevor ich zum dritten Film komme, will ich eigentlich vorgreifen zur Diskussionsrunde, die wir zum Thema haben, weil diese Diskussionsrunde genau darüber eben geht, diesen Blick von zum einen, wie ist die Situation in Deutschland eigentlich? Also es ist ja auch nicht komplett straffrei, Schwangerschaftsabbrüche hier in Deutschland, sondern das ist ja auch alles so ein bisschen schwierig geregelt. Da haben wir die Gynäkologin Gabriele Halder zu Gast für die Diskussionsrunde. Sie ist auch Mitglied bei Pro Familia im Landesverband in Berlin und sie wurde selbst auch wegen dem Paragraphen 219a auch schon angeklagt. Mit ihr werden wir darüber diskutieren, wie ist die Situation für Frauen in Deutschland und wie ist die Situation für Gynäkologinnen und wie funktioniert eigentlich die Ausbildung von Gynäkologinnen? Lernen die überhaupt, was lernen die in ihrer Ausbildung zu dem Thema und warum gibt es immer weniger Gynäkologen, die überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch anbieten? Also das ist so der eine Themenschwerpunkt, über den wir gern mit ihr diskutieren wollen. Und dann haben wir bei der Diskussionsrunde zu Gast die Stefanie Schlitt. Sie ist unabhängige Expertin zum Thema Schwangerschaftsabbruch und auch Beraterin der WHO Deutschland. Und mit ihr werden wir darüber sprechen, was waren so in den letzten 20 Jahren die Entwicklungen weltweit in den verschiedenen Ländern. Und sie bringt auch ganz stark den Aspekt rein, dass der Schwangerschaftsabbruch eigentlich zu den ein Menschenrecht ist für Frauen, mhm, weil es um den eigenen Körper geht und um diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und das Ganze wird stattfinden am Sonntag, am 25. November um 6:30 im Club Voltaire mit freiem Eintritt. Und ich glaube, das wird sehr spannend, da ja so ganz viel Wissen zu kriegen, weil beide Frauen sind wirklich Expertinnen in dieser Thematik, sind viel unterwegs und eben ja können da, glaube ich, ganz viel sagen und auch ganz viel, ich glaube, in das ist ja schon immer noch so ein bisschen Tabuthema und da fehlt auch oft ganz viel Wissen. Und ich denke, dass das auch eine schöne Gelegenheit ist, um Fragen, die man selber hat, wo man sich einfach nicht so genau auskennt, stellen zu können, weil beide, denke ich, ja, zu ihren Bereichen da sehr viel erzählen können. Genau, dazu eine herzliche Einladung. Und dann noch zum anderen Film, der jetzt in der Diskussionsrunde nicht so thematisiert werden wird, der aber auch sehr spannend ist und den ich eben auch zu diesem Themenschwerpunkt zähle. Das ist der Film Bloß keine Tochter, Asiens Frauenmangel und die Folgen. Da wird auch die Regisseurin kommen. Und zwar, das ist so die andere Seite, wie eben von gesellschaftlicher Seite oder staatlicher Seite über Frauenkörper entschieden wird. Und zwar zeigt der Film auf, wie in den 60er Jahren war das, glaube ich, Entwicklungshilfe von westlichen Nationen, diese Gelder wurden gekoppelt an die Auflage, dass ein sehr starkes Geburtenkontrollprogramm in Entwicklungsländern, in Asien vor allem, das war China, Indien, Südkorea und so weiter, gekoppelt wurde. Das heißt, Erst gab es dann große Kampagnen eben zur Verhütung und Geburtenkontrolle bis hin zum Teil Zwangssterilisation. Und in manchen Ländern wurde dann auch mit dieser starken Unterstützung von westlichen Ländern wurden Schwangerschaftsabbrüche legalisiert. Zu einem Zeitpunkt, wo es in den westlichen Ländern noch nicht legalisiert war, unter anderem die USA. Was dazu führte, dass durch die Sohnpräferenz, die kulturell verankert dort einfach vorhanden ist, viele, viele Mädchen abgetrieben wurden und jetzt einfach 200 Millionen Frauen fehlen in den Ländern. Also das zeigt der Film ganz sehr gut recherchiert da, was das auf der anderen Seite bedeutet, wenn man eben ja wieder mal versucht, Einfluss zu nehmen auf, sollen Frauen gebären und wenn ja, wann und wie viel und wen. Also das ist ein mega krasser Krimi eigentlich, dieser Film.
Ändert dann das was in der Anschauung der Wichtigkeit von Frauen, wenn die auf einmal fehlen?
Auf eine Art und Weise schon. Also es ist, ein Beispiel ist allerdings dann das von jungen Frauen in Südkorea, dass die plötzlich eben ganz viele Kinder kriegen sollen, obwohl sie das vielleicht gar nicht selbst möchten. Und dann gibt es auch eine Geschichte, wo was auch häufig passiert, dass kleine Mädchen entführt werden, weil Mädchen halt fehlen. Das heißt, die werden teilweise entführt, dann zahlen Familien Geld dafür, dass die bei ihnen groß wird, um dann irgendwann den eigenen Sohn zu heiraten. Und das hat, also klar, sie werden auf eine Art wichtiger, aber dadurch gleichzeitig unter mehr Druck gesetzt, mehr Kinder zu bekommen oder auf jeden Fall Kinder bekommen zu müssen. Und andererseits eben dann die Gefahr von, dass teilweise Eltern ihre kleinen Töchter geklaut, geraubt werden und die auch oft nicht wieder aufgefunden werden.
Boah. Okay, wir sind beim Thema Mädchen.
Ja, auf eine Art, genau, ist das ein bisschen der Übergang zum Thema Mädchenrechte. Da haben wir vor allem einen sehr schönen Spielfilm aus Norwegen, der auch einen deutschen Verleih gefunden hat und auf Deutsch heißt, Was werden die Leute sagen? Dass es, die Regisseurin verarbeitet eigentlich ihre eigene Geschichte und hat auch lange gebraucht, diesen Film mit dieser Geschichte umzusetzen und hat beispielsweise erzählt sie in einem Interview, dass sie über 10 Jahre an diesem Drehbuch saß und am Anfang es unbedingt weggeben wollte und nicht selber machen wollte. Sie ist Tochter von, ihre Eltern kommen aus Pakistan, sie ist in Norwegen groß geworden und als sie 15 war, ist sie von ihren Eltern nach Pakistan zu ihrer Familie entführt worden und dort, weil sie eben nicht dem Ehrkodex oder zu sehr sich der norwegischen Gesellschaft und andere Freiheiten wollte, angepasst hat und ist dann, hat den Kontakt zu ihren Eltern am Ende auch abgebrochen, ist abgehauen und der Film ist sehr, sehr spannend, ist unfassbar gut gespielt, es ist wirklich, es reißt einen mit. Es geht um die 16-jährige Nisha, die dann mit ihren Freunden Basketball spielt und ausgeht und ein ganz normales, in Anführungszeichen, jugendliches Leben führt, sich verliebt und dann einmal einen Freund nach Hause bringt, dem sie küsst und ihr Vater kommt rein, entdeckt sie und der Vorwurf steht im Raum, dass sie ihre Jungfräulichkeit verloren hätte. Daraufhin wird sie entführt und sie hat auch keine Chance dagegen, irgendwas zu sagen, weil das ist gar nicht wichtig. Das Gerücht steht im Raum, dass das passiert ist. Dadurch ist die Ehre der Familie verletzt und sie wird eben nach Pakistan entführt und zu ihrer anderen Familie, wo sie noch nie war, gesteckt, wo ihr, also so. Und diese ganze Geschichte und dieses Verhältnis zu ihrem Vater und wie sie trotzdem eine unfassbar starke junge Frau bleibt, muss man sagen, trotz dieser ganzen Dinge, zeigt dieser Film. Und da ist auch eine Expertin da, von Terre des Femmes, Monika Michel, wo die eben nochmal Einblick geben kann zum Thema Gewalt im Namen der Ehre und auch Mädchenrechte ein bisschen. Und das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch. Und das ist auch durchaus ein Film, der eben sehr stark auch darauf ausgerichtet ist, später für Schulen und pädagogisches Begleitmaterial zu haben. Und
ich habe neulich in unserem Büchertauschregal den Roman gefunden, Ich wollte Hosen, von einer Süditalienerin. Und der hat, glaube ich, in den 60ern, ich muss nochmal nachschauen, der hat irgendwann unglaublich Furore gemacht, weil da kommt auch so eine Szene vor, dass er einen Jungen küsst und dann wird sie von ihrem, da kommt zufällig, sieht es ihr Onkel, der verprügelt sie, schleift sie heim und es gibt ein Riesengeschrei und die Mutter dreht schier durch und die Ehre der Familie ist besudelt und
ja. Und was ihr halt der Regisseurin auch wichtig war, ist, dass es ist aus ihrer, also aus der Perspektive der Nisha der Film die ganze Zeit, aber es zeigt durchaus auch, also am Anfang sieht man eigentlich einen sehr liebevollen Vater und ein ganz herzliches Verhältnis und wie das so kippt und wie da auch so eine Überforderung mit den verschiedenen Welten ist und es rechtfertigt jetzt nichts, aber es öffnet so ein bisschen den Blick auf was passiert da eigentlich bei denen im Hintergrund, dass es dazu kommt, dass sie ihre Tochter entführen und nach Pakistan schicken oder es einfach auch so machen können, ne? So gefühlsmäßig.
Mhm. Ich meine, so arg, also weshalb ich das gesagt habe, so arg weit ist das nicht weg von uns. Es gab auch bei uns früher diese Angst, was die Tochter, dass die ein uneheliches Kind bekommt. Und es war auch sehr...
Das ist eigentlich gerade, muss ich kurz einhaken, eine gute Überleitung zu unserem Eröffnungsfilm. Wir zeigen ja den Film Unger Astrid. Das ist ein Spielfilm über die Jugendjahre von Astrid Lindgren. Ich muss ja zugeben, ich glaube, wir kennen alle Astrid Lindgren als Autorin von unseren tollen Jugendvorbildern wie Ronja Räubertochter oder Pippi Langstrumpf und viele mehr. Aber ich selbst kannte gar nichts aus ihrem Leben, muss ich zugeben. Und der Film handelt eben davon, das ist biografisch, wie sie 18 Jahre alt unehelich schwanger wird. In Schweden, ländlichem Schweden der 20er Jahre, wo das eben gar nicht ging. Wo das einfach unmöglich war. Aber sie entscheidet sich, obwohl sie die Möglichkeit hat, auch gegen eine Heirat noch schnell, wie das, glaube ich, oft gemacht wurde, und entscheidet sich, allein nach Stockholm zu ziehen und allein ihr Kind auf die Welt zu bringen, in einem Krankenhaus in Dänemark, weil das war damals zu der Zeit das einzige Krankenhaus, wo sie ein Kind auf die Welt bringen konnte, ohne einen Vater angeben zu müssen. Und sie muss dann, ist gezwungen, weil sie das finanziell und durch ihre Lebenssituation nicht anders leisten kann, ihren Sohn dann zu einer Pflegefamilie zu geben in den ersten Jahren. Also er wächst dann fast ohne sie auf und sie verdient ganz allein ihren, muss ihr allein ihren Lebensunterhalt irgendwie verdienen und sich durchschlagen. Und es ist super beeindruckend, was sie da erlebt hat. Und das beschreibt, erklärt ganz viel, was da an starken Mädchenfiguren in ihren Büchern dann später aufgetaucht ist.
Ich glaube, dieser Sohn hat ja auch ein recht schwieriges Leben dann. Also da sieht man auch die Folgen von den Kindern, von solchen Verhältnissen. Wow,
ja,
spannend.
Also da eine ganz herzliche Einladung und Empfehlung. Es gibt auch auf jeden Fall noch Karten für die Eröffnung. Nächste Woche Mittwoch um 19.30 Uhr im Kinomuseum.
Also eine ganz neue Seite, was man lernen kann über Astrid Lindgren, über ihr Leben und über das Umfeld, in dem diese beeindruckenden Geschichten ihren Ursprung haben, was sie da angespornt hat. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik und kommen noch auf die Filme, einige Filme, die außerhalb dieser Themenschwerpunkte liegen. So, ich werde jetzt der Sängerin das Wort entziehen, weil ihr könnt ihn noch öfters hören, aber das, was hier noch an Informationen auf euch wartet in dieser Lokalmagazinstunde mit den Gästinnen vom Frauenfilmfest, das möchte ich euch doch auf keinen Fall vorenthalten. Ihr habt noch eine ganze Menge, was man erleben kann bei euch im Filmfest.
Ja, wir haben vor allem natürlich wie jedes Jahr viele spannende Gäste. Ein paar haben wir schon erwähnt, aber noch nicht alle. Und wir wollen versuchen, noch die wichtigsten unterzubringen hier. Und zwar haben wir einen ganz spannenden Gast aus Afghanistan. Also eigentlich haben wir mehrere Gäste durch Zufall dieses Jahr aus Afghanistan. Ich berichte mal von Zweien, die zu dem Spielfilm A Letter to a President nach Tübingen kommen. Das ist die Regisseurin Roya Sadat und der Drehbuchautor und Hauptdarsteller Aziz Dildar. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, zum Film kurz. Es geht um die Hauptprotagonistin Soraya. Sie ist eine Polizeichefin und gerät aber in Konflikt mit ansässigen Clanchefs und durch ihren sehr beherzten Einsatz in einem Moment, wo sie ein Mädchen vor der Steinigung rettet und damit, genau, kommt sie, wird der Konflikt mit den Dorfältesten und irgendwelchen Warlords spielt sich so hoch. Ich will nicht so viel verraten. Am Schluss droht auf jeden Fall ihre Hinrichtung und sie schreibt eben, wie der Titel schon sagt, einen Brief an den Präsidenten von Afghanistan. Und dann ist es so ein Wettlauf mit der Zeit, während er diesen Brief liest, wo sie erklärt, wie alles so gekommen ist. Und gleichzeitig, sie ist im Gefängnis und ihre Hinrichtung wird vorbereitet. Sehr spannend, wie so ein Thriller ein bisschen aufgebaut, zeigt aber auch viel über die Situation, die heutige Situation in Afghanistan nach dem Sturz der Taliban, aber trotzdem in einem Land, das immer noch sehr von Unruhen heimgesucht wird. Das ist der Film, der hatte in Locarno seine Weltpremiere und der ist natürlich für sich schon spannend, aber sehr spannend ist eben auch die Regisseurin. Roya Sadat wurde eben groß in der Zeit, während die Taliban eben das Land beherrscht haben, als die Kultur und das Filmschaffen und alles, was damit zu tun hatte, komplett ausgemerzt wurde und überhaupt keinen Platz haben durfte. In der Zeit hat sie zu Hause sozusagen in ihren eigenen vier Wänden Bücher über das Filmemachen gelesen und hat sich dafür interessiert und als dann eben die Taliban gestürzt wurden, hat sie sofort die Gelegenheit ergriffen und Kontakt gesucht zu anderen Filmemachern und Kunstinteressierten, hat angefangen, das Filmemachen zu lernen, sich selbst eigentlich beizubringen, hat mit ihrer Schwester eine Filmproduktionsfirma gegründet in Kabul, die erste und einzige von Frauen geführte Produktionsfirma. Sie hat ein Filmfestival, ein Frauenfilmfestival in Kabul gegründet und auch noch ein Buch- und Filmclub, wo sie auch vor allem Frauen erreichen will, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu erweitern und ja, einfach sich auszutauschen und Kultur zu machen und zu erleben. Und natürlich sind ihre Themen eben gerade Frauen, Frauenrechte, die Situation von Frauen in Afghanistan, aber auch sie hat schon sehr diesen Blick auf das Hoffnungsgebende und die Aussicht, dass das Land in einer schwierigen Situation ist und Frauen insbesondere natürlich durch kulturelle Traditionen und so weiter, aber dass da auch ganz viele Menschen sind, die was daraus machen wollen, die eine Entwicklung haben wollen und also allein von ihrer Biografie her ist es einfach ein Gast, wo ich sage, wow, ich habe keine Ahnung, es wird total sicher sehr inspirierend, sie zu treffen und sie dann eben in Tübingen zu erleben und viel von ihr zu erfahren, wie funktioniert es überhaupt als Frau, Filme zu machen in einem Umfeld, wo Frauen eigentlich ja gar nicht so allein aus dem Haus gehen sollen oder so. Das ist ja unsere Klischeevorstellung von Afghanistan. Und sie dreht einen Film und leitet eine Produktionsfirma, gründet ein Filmfestival. Genau, also das ist sicher eins unserer Highlights am Wochenende. Sie wird in Tübingen bei den Vorstellungen dabei sein am Freitag, am 23.11. und am Samstag, 24.11. Zu dem Film A Letter to the President. Zusammen mit ihrem Drehbuchautor Aziz Dildar.
Also eine Frau, die auch ein Vorbild sein kann, was man alles erreichen kann, wenn man wirklich dran glaubt und sich dahinter klemmt, ja, auch unter solchen schwierigen Bedingungen.
Genau.
Und sozusagen aus Afghanistan haben wir noch weitere Gäste, und zwar gibt es noch einen Dokumentarfilm, der heißt Facing the Dragon von Siddiqa Mujahedi. Sie porträtiert zwei Frauen in Afghanistan über einen längeren Zeitraum. Das ist einmal Niloufar, die Ärztin ist und dann eben Politikerin wird und sich einsetzt für eine von den Taliban belagerte Provinz dann eben in der Politik ist mit ihrer, also und ihre Familie bedroht wird. Und das andere ist eben Shakila Ebrahimkil. Sie ist Journalistin und war die erste Frau bei einem Fernsehsender nach dem Sturz der Taliban, die eben TV-Reporterin war und berichtet. Und das verfolgt zum einen, der begleitet die beiden Frauen in ihrem privaten Umfeld mit ihren Kindern, mit auch Bedrohungen, mit denen sie umgehen müssen, aber eben auch mit ihrem Kampf für sozusagen die Situation in ihrem Land zu verbessern. Bei Shakila ist es so, dass sie sich am Ende dazu entscheidet, zu gehen und deswegen lebt sie inzwischen in Deutschland und kommt dann eben auch zum Filmfest. Das ist die Anreise ist nicht so weit. Aber es wird, glaube ich, umso spannender sein, dass sie da ist und berichten kann, zum einen zum Film, aber auch zu einer Rahmenprogrammveranstaltung, die wir in Kooperation mit Querfeld einmachen, wo sie nochmal ihr Leben oder speziell nochmal nicht im Rahmen des Films, sondern ihr komplettes Leben im Mittelpunkt ist. Und zwar ist das am Montag, den 26.11. um 19 Uhr. Da wird sie einige Anekdoten aus ihrem Leben beleuchten. Es wird ganz viel Zeit geben, mit ihr zu sprechen. Und am nächsten Tag ist dann der Dokumentarfilm im Kino und da ist sie auch da, um Fragen zu beantworten. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders.
Wie kam das, dass es, war das Zufall, dass da viele Filme aus Algerien kommen?
Afghanistan.
Entschuldigung.
Ja, tatsächlich ist das ja immer unser Sichtungs- und Auswahlprozess, zieht sich ja immer im Sommer über mehrere Monate und dann sieht man ganz viele Filme und ist begeistert und fängt an, die anzufragen und dann sind das ja auch einfach finanzielle Verhandlungen und die einen Filme kriegt man und kann man bezahlen, andere Filme muss man dann leider sagen, das geht leider nicht, das Geld haben wir nicht. Das heißt, so entsteht so Stück für Stück das Programm und ja, so hatten wir diese Filme aus Afghanistan und eben auch das Glück, dass Roya Sadat tatsächlich gesagt hat, ja, sie kommt aus Afghanistan, was ja für uns super, wirklich ganz toll und eine große Ehre natürlich auch ist, immer wenn die Gäste auch wirklich kommen zu unserem ja kleinen Filmfestival, muss man ja doch sagen, in Tübingen. Und bei Facing the Dragon mit Shakila war das eigentlich ähnlich, dass wir die Regisseurin mal gefragt haben nach dem Kontakt von ihr und ja.
Ihr seid ja auch in Zusammenarbeit mit drei anderen Filmfestivals. Also es gibt ja drei Filmfestivals, die befreundet sind und gut zusammenarbeiten. Arbeitet ihr auch bei der Filmauswahl zusammen, dass ihr euch da austauscht? Oder wie ist da die...
Ein bisschen.
Ja, also wir geben uns gegenseitig Tipps, würde ich mal sagen.
Mhm.
Genau. Und man kann sich da oder gibt mal sich gegenseitig die Kontakte von den Weltvertrieben oder Filmemachern, kann man so sagen. Oder Pola und ich arbeiten ja beide auch eben bei Cine Latino, dem
spanischen und lateinamerikanischen Festival, das im April nächstes Jahr wieder ist. Da ist natürlich sozusagen regional ist ein bisschen eingeschränkt, welche Filme wir zeigen, aber wenn da zum Beispiel ein Film auftaucht, der speziell eben eine tolle Frauenfigur im Mittelpunkt hat und klar ist zeitlich zum Beispiel, reicht es nicht für Cine Latino, weil der dann schon vorher läuft oder man sagt, ja, aber das passt einfach so gut oder wir konnten den nicht mehr zeigen, dann ist so hier die Empfehlung und dann gibt es ja vielleicht manchmal auch eine Minimalkonkurrenz, wer ihn schneller bekommt, aber es ist immer auf einer freundschaftlichen Ebene, darüber kann man reden.
Also dieses Jahr haben wir tatsächlich bei den Frauenwelten einen Film im Programm, den mir eigentlich Pola hatte den gesehen, für Cine Latino gesichtet und dann gesagt, hey, das ist doch was für die Frauenwelten und jetzt ist er bei uns im Programm, Virus Tropical, ja, ein sehr, sehr netter Film im Comic-Stil gezeichnet über eine ein bisschen ungewöhnliche Familie und die Hauptprotagonistin, wie sie so groß wird und die Probleme der Pubertät und des Erwachsenenwerdens so erlebt. Ganz netter Film. Genau, das war so eine Zusammenarbeit. Aber auch mit den französischen Filmtagen ist es auch so, dass von den Kollegen von den französischen Filmtagen, die sichten ja auch unmassig Filme. Und wenn dann mal ein Film dabei ist, wo sie denken, passt bei ihnen nicht so ins Programm, würde doch aber voll interessant für uns sein, dann melden die sich auch bei uns und sagen, hey, guck den, mach doch mal.
Also ja. Da sieht man, es geht auch so und man kann sich auch gegenseitig unterstützen. Und es ist auch in Tübingen der Fall, also
auf jeden Fall.
Entgegen dem Bild, das in der Öffentlichkeit vielleicht entstanden ist, muss man doch einmal hier nochmal bemerken. Ja. Ihr habt auch, wir sind langsam am Ende der Stunde, ihr habt auch noch in diesem Jahr noch eine kleine Kooperation mit 100 Jahre Frauenwahlrecht. Da läuft auch im Rahmen des Filmfestes ein Auftakt.
Ja, zum Film kann Pola, glaube ich, gleich noch mehr erzählen, aber das ist, muss ich ja nur ganz kurz sagen, weil wir da eben auch Teil war von diesem runden Tisch zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, den es hier in Tübingen gab, initiiert von der Gleichstellungsbeauftragten. Eine ganz tolle Angelegenheit. Es war total schön und inspirierend zu sehen, wie viele Organisationen und Menschen und Personen sich da zusammengefunden haben. Und wir waren natürlich froh, da auch ein kleiner Teil davon sein zu können. Und eben jetzt, wir haben zwei Kooperationen darüber auch tatsächlich, die den Weg in unser Programm gefunden haben. Das eine, ganz kurz, ist mit dem Mädchentreff eine Kooperation. Die wollten zu dem Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht für Mädchenfilme zeigen über Frauen, die einfach, über Mädchen, die stark sind, die sich einmischen, die ihren Weg gehen. Da zeigen wir den Film Malala am Freitag um 14 Uhr über, genau, Malala sagt eigentlich, glaube ich, jedem was.
Ja. Und die andere Sache, Kampf ums Wahlrecht, da wird am Montag, am 19.11. werden Frau Professor Abels und Frau Anne Kress auch zu uns hier ins Lokalmagazin kommen und uns da nochmal Näheres erzählen.
Die sind dann nämlich, zumindest Frau Abels ist dann nämlich am Donnerstag beim Film auch da, der Auftaktveranstaltung der Filmreihe Iron Jawed Angels, wo es um die Aktivistin Alice Paul geht. Ein Spielfilm von 2004 und da erzählt sie dann, glaube ich, beim Film mehr und am Montag auch noch mal mehr zum Film.
Also ihr seht eine ganze Menge Solidarität, auch Frauensolidarität, sehr mutmachend. Ich freue mich schon sehr drauf. Leider sind wir jetzt am Ende unserer Stunde angelangt. Das war das Lokalmagazin am Freitag, den 16.11. Live in der Wiederholung Samstag früh. Mein Name ist Elvira Stecher. Ihr hört uns auf der 96,6 der Wüstenwelle, 97,45 im Kabel und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Wüstenwelle. Und vielleicht spielen wir noch ein paar Takte Musik. Und vielen Dank an Katrin Frenz und Pola Hahn von den Frauenwelten, dem Filmfest von Tour de Femme.
Danke. Danke. Dir.